Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, guten Abend. Nach der monatelangen Corona-bedingten Pause im Tennis sind die US Open das erste richtig große Turnier, das wieder stattfindet. Bei den Frauen hat heute Serena Williams das Viertelfinale erreicht. Für sie läuft es nach Plan, was man von den US Open insgesamt nicht sagen kann. Erst etliche Absagen wegen Corona, dann Kritik am Krisenmanagement im Corona-Fall Benoit Paire und zuletzt die Disqualifikation des topgesetzten Novak Djokovic, der mit einem achtlos weggeschlagenen Ball eine Linienrichterin verletzt hatte. Rückschläge, über die ich mit dem Sportjournalisten und Tennisexperten Yannick Schneider gesprochen habe. Frage an ihn, wie tief sind die Kratzer im Image der US Open schon jetzt?
Man muss sagen, dass sich der amerikanische Verband, die USTA, von Anfang an große Mühe gegeben hat, eine Blase zu kreieren, ähnlich der NBA-Bubble. Trotzdem haben vor dem Turnier 6 Top-10-Spielerinnen bei den Frauen und bei den Herren abgesagt. Dann kam raus während des Turniers, dass diese angekündigte Blase keine vollständige Blase ist. Es gibt dort 2 Hotels, in denen die Spieler untergebracht werden sollten. Eins ist komplett vom amerikanischen Verband auch gemietet worden. Da klappt alles wunderbar mit großer Security. Im zweiten Hotel, wo ca. 10% der Spieler zu Gast sind, sind auch normale Gäste. Das hat mir Tim Pütz, ein deutscher Doppelspezialist, in meinem aktuellen Advantage-Podcast gesagt. Dort hat er auch unter anderem davon geredet, dass 4 Hochzeiten in der Woche vor den US Open dort ausgetragen worden sind. Das heißt, diese Blase war gar keine vollständige Bubble. Und das Problem ist, das wurde öffentlich so nicht kommuniziert. Dazu kommen noch die Ungleichbehandlungen von 10 Spielern, die mit Benoit Paire, der positiv getestet worden ist, in Kontakt waren. Einige durften spielen, andere durften nicht spielen oder wurden nach einer Begegnung aus dem Turnier gezogen. Da gab es Kommunikationsprobleme zwischen dem New York Health Department und den Turnierverantwortlichen.
Also Sie sagen, gute Absicht, hat aber nicht so ganz geklappt. Zurück zu meiner Frage, wie tief sind denn die Kratzer im Image der US Open jetzt schon?
Definitiv vorhanden. Es hat auf jeden Fall Kratzer gegeben und Kommunikation ist einfach das Schlüsselwort. Das Turnier ist vielleicht sogar noch sicherer als alle anderen Turniere, die in diesem Jahr folgen werden. Aber eine vollständige Sicherheit, das ist, glaube ich, die große Frage, die kann es während einer Pandemie auch nicht geben.
Vom Image des Turniers mal zum Image von Novak Djokovic. Vor kurzem hat er trotz der Pandemie die umstrittene Adria-Tour veranstaltet, auf deren Turnieren sich dann Weltklasse-Spieler mit Corona angesteckt haben. Jetzt die Disqualifikation bei den US Open. Und deswegen meine Frage, wann hat selbst ein Weltranglisten-Erster seinen Kredit bei Veranstaltern und bei Fans aufgebraucht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, da muss man noch ein bisschen unterscheiden zwischen diesem sportlichen Fauxpas, den er sich gestern geleistet hat, und den sonstigen negativen Eigenschaften, die einen Novak Djokovic momentan so begleiten. Für die Disqualifikation gestern konnte er nicht direkt was. Den Ball hat er natürlich absichtlich geschlagen, aber er wollte natürlich nicht die Linienrichterin treffen, hat er aber trotzdem gemacht und dann blieb den Regelhütern keine andere Wahl, als ihn zu disqualifizieren. Das ist so ganz klar im Grand Slam Rulebook festgehalten. Anders sieht es aus mit seinen anderen Verfehlungen dieses Jahr, wie das Teilen von parawissenschaftlichen Thesen auf seinem Instagram-Account. Er hat sich wiederholt als Impfgegner geoutet. Sie haben die Adria-Tour angesprochen und vor den US Open gab es eine Diskussion um Sonderrechte, dass mehr als ein Teammitglied bei den US Open dabei sein durfte. Das hat er angeregt und dann auch durchbekommen. Er wohnt auch als einer von wenigen Spielern in einem eigenen Haus, wo er die Security selbst finanziert. Und dass es jetzt ausgerechnet ihn trifft mit der Disqualifikation, ist natürlich auch nochmal ein Image-Schaden für die US Open.
Vielleicht kann das Djokovic aus ja aber was Gutes haben fürs Tennis insgesamt im Sinne der Abwechslung. Djokovic-Disqualifikation schafft Raum für andere Spieler, die bisher noch kein Grand Slam gewonnen haben. Zum Beispiel für den deutschen Alexander Zverev, der in seinem Viertelfinale auf den Kroaten Borna Coric trifft. Wie groß sind seine Chancen auf den Titel?
Viel größer jetzt natürlich nach dem Aus von Novak Djokovic. Die 3 großen Spieler um Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer haben die letzten 15 bis 17 Jahre dominiert. Es ist das erste Mal seit den French Open 2004, dass keiner von diesen 3 Spielern im Halbfinale eines Grand Slam stehen wird. Wir werden auf jeden Fall einen neuen Grand Slam-Sieger sehen. Alexander Zverev wäre normalerweise im Halbfinale auf Novak Djokovic getroffen, muss jetzt aber erstmal im Viertelfinale Borna Coric schlagen, gegen den er im direkten Vergleich mit 2-4 zurückliegt. Aber trotzdem von der Form her auf jeden Fall eine machbare Angelegenheit, weil er sich von Runde zu Runde gesteigert hat und doch sehr bei sich wirkt. Und jetzt wird es natürlich darauf ankommen, nicht mehr so sehr auf Vorhand- und Rückhandtechniken, sondern eher darauf, wer mit der veränderten Drucksituation besser zurechtkommt. wo auf einmal ein favorisierter Spieler nicht mehr im Turnierwettbewerb da ist.
Der Journalist Jannik Schneider über die Folgen der Djokovic-Disqualifikation für die US Open. Damit vom Tennis zum Radsport. Bei der Tour de France war heute Ruhetag und obwohl nicht gefahren wurde, konnte das deutsche Team Bora einen Erfolg für sich verbuchen. Welchen, das berichtet Holger Gerska.
Teamkollege Pascal Ackermann hat die erste Etappe von Tirreno Adriatico in Italien gewonnen, immerhin auch ein World Tour Rennen. Zu gewinnen gab es in Frankreich fürs Team noch nicht allzu viel. Das ursprüngliche Ziel Podiumsplatzierung in der Gesamtwertung ist nicht mehr erreichbar. So will sich Emmanuel Buchmann neu orientieren. Vielleicht gelingt in den Alpen noch ein Etappensieg. Trotzdem wirkte der Ravensburger in einer Videopressekonferenz immer noch sehr geknickt. Mit seiner Sturzverletzung fehlen ihm einfach die nötige Regeneration und auch die Kraft am Berg. Ansonsten gehörte der Ruhetag den ersten Corona-Test seit dem Start in Nizza. Über die Ergebnisse und mögliche Konsequenzen wollen der Veranstalter und der Weltradsportverband aber erst direkt vor der 10. Etappe informieren.
Die 98,48 Meter des Tschechen Jan Železný galten bisher als ein Weltrekord für die Ewigkeit. Doch der deutsche Speerwerfer Johannes Vetter hat gestern gezeigt, dass im Sport auch die Ewigkeit endlich sein kann. Bis auf einen Dreiviertelmeter kam er an den Weltrekord heran, was nun die Frage aufwirft, wann die Ewigkeit denn nun wirklich zu Ende ist. Vielleicht ja schon morgen, bei Vetters nächstem Auftritt, beim Meeting in Dessau-Roßlau. Zunächst aber Marina Schweizer mit dem Blick zurück auf seinen Fabelwurf von gestern.
Die internationale Leichtathletik-Szene staunt. 97,76 Meter weit flog der Speer von Johannes Vetter in Polen. Mit seinem Wurf übertraf Vetter seinen eigenen deutschen Rekord um über 3,30 Meter. Auf internationaler Bühne warf nur einer unter den heute gültigen Regeln jemals weiter. Der Tscheche Jan Železný brachte seinen Speer vor fast 3 Jahrzehnten auf 98,48 Meter. Es sei ein nahezu perfekter Wurf gewesen, befand Vetter nach seinem Erfolg. Und die Bedeutung beschrieb der Speerwurf-Weltmeister von 2017 gegenüber der deutschen Presseagentur mit einem Vergleich aus dem Fußball. Das sei, als ob Toni Kroos einen Freistoß aus 30 Metern über die Mauer direkt in den Winkel hämmere. In den Augen von Bundestrainer Boris Obergföll wirft Vetter gerade in einer eigenen Sphäre. Der Erfolg macht den gebürtigen Dresdner zum hochgehandelten Goldkandidaten für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio. Ihm bleibt zu hoffen, dass die Form seines Lebens bis Sommer 2021 anhält.
Ein Todesurteil im Iran sorgt für Proteste im deutschen Sport. Navid Afkari, einer der erfolgreichsten Ringer des Iran, soll hingerichtet werden. Jetzt fordern deutsche Athletinnen und Athleten, die Todesstrafe nicht zu vollstrecken. Uli Schäfer berichtet.
Die iranische Justiz wirft Navid Afkari vor, im Jahr 2018 bei einer regierungskritischen Demonstration in Shiraz im Süden des Landes einen Sicherheitsbeamten getötet zu haben. Der 27-Jährige bestreitet das. Doch das Urteil lautet, Todesstrafe zu vollstrecken in 6 Jahren. Außerdem soll Afkari Medienberichten zufolge 74 Peitschenhiebe erhalten. Der deutsche Ringer-Weltmeister Frank Stäbler ruft nun bei Instagram dazu auf, die Todesstrafe im Iran zu stoppen und Navid Afkari freizulassen. Stäblers Kollegin Aline Rotter-Focken schreibt in ihren sozialen Netzwerken, die Ringergemeinschaft habe eine Verantwortung, sich für die Rettung Afkaris einzusetzen. Sie unterstützen eine Petition, die bis zum Abend etwa 19.000 Unterschriften hatte. Sie soll übermorgen der Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees vorgelegt werden und ist auch an den Ringer Weltverband adressiert. Das Todesurteil gegen Navid Afkari ist mittlerweile vom obersten Gerichtshof des Iran bestätigt worden und damit rechtskräftig. Die Justiz beruft sich auf ein angebliches Geständnis des 27-Jährigen. Das ist nach Angaben seiner Familie aber unter Folter erzwungen worden. Auch US-Präsident Trump hat den Fall kommentiert und aufgerufen, Afkari nicht hinzurichten. Die iranische Justiz weist die Kritik zurück. Das Ausland solle einen politischen Mörder nicht heilig sprechen, teilte sie nach Angaben des Nachrichtenportals Tapnak mit.
Solidarität mit dem zum Tode verurteilten iranischen Ringer Navid Afkari. Uli Schäfer berichtete darüber. Zum Abschluss von Sport aktuell noch Fußball und Corona. Der französische Starspieler Kylian Mbappé ist positiv getestet worden. Er wird der französischen Nationalmannschaft morgen im Nations League-Spiel gegen Kroatien fehlen. Vor dem Erhalt dieses positiven Testergebnisses hatte Mbappé noch mit dem Nationalteam zusammen trainiert. Im Verein spielt er für Paris Saint-Germain. Aus dessen Reihen ist der Stürmer der mittlerweile 7. Corona-Fall, der in den letzten Tagen bekannt geworden ist. Das war Sport aktuell. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Abend noch.